Loop. Lukas 4, 14. Also Jesus wurde gerade getauft, ist jetzt um die 30, wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und von Satan dort versucht. Ja, mit den drei Sachen, die uns immer wieder zu Fall bringen. Ne? Einmal die Lust, die Begierden, die einem vortäuschen, wenn man diese Lust oder Begierden stillt, dass man dann voll ist und glücklich. Aber im Endeffekt kriegt man nur mit, so, dass man noch kaputter ist als davor. Ne? Dann halt die Macht und der Reichtum, die Gier des Menschen, nicht zufrieden zu sein und sind auch nicht dankbar zu sein für das, was man hat und wer man ist, sondern dieses innere falsche verdrehte Denken, so dass man nicht genug hat und mehr braucht, um voll zu werden. Ne? So, was die Menschen oft zu schlimmen Sachen bringt. So, und das letzte, halt der Stolz, der Hochmut, ne? Des Lebens. So Ruhm und Ansehen, wichtig sein zu müssen, geliebt von allen Menschen und halt dieses Ich. So, und in allen Bereichen so war Jesus sich selbst einfach treu, ne? Und hat die Liebe praktiziert, so hat die Liebe gesprochen, Gottes Wort, so hat gesagt, nee, nicht ich, sondern Gott und mein Nächster, ne? Und das ist auch die Botschaft, die Christus gebracht hat in die Welt, so die davor nicht so klar da war, ne? Und das ist die Botschaft für die er auch geliebt oder gehasst wird. Wir sehen heute beides. Eine Gruppe von Menschen, die ihn deswegen hassen. Und eine Gruppe von Menschen, die ihn dafür lieben und anbeten. Ja. Jetzt ist ungefähr ein Jahr rum und Jesus, da kriegen wir nicht viel mit. Im Johannesevangelium steht ein bisschen was, was in dem Jahr so passiert. Er läuft halt rum und erzählt das neue Evangelium, die neue gute Botschaft, dass man umdrehen kann und Gott eine Heilung bringen will, dass der Retter der Menschheit jetzt endlich da ist, Liebe Gottes, dass der Tag des Herrn da ist und Gott die Menschen wieder bei sich haben möchte. Ja. So viele Jahrtausende, wo der Mensch nicht zu seinem Schöpfer konnte, ne, wo die Schöpfung sich gesehnt hat nach Heilung und dann schickt Gott halt Christus, unseren Messias, der diesen neuen Bund macht, ne? Dieses Eheversprechen, wenn du so willst, auf ewig wieder eins zu sein, so ein, der unsere Sünden, unsere Schuld trägt. So, und also jetzt wird's langsam spannend in Lukas, so, lass uns mal lesen. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Und er lehrte in ihren Synagogen und er wurde von allen gepriesen. Galiläa waren sehr viele Heiden. So, und wir sehen auch Jesus seinen Weg, wie er immer wieder sagt, so, dass er gekommen ist für die Nichtjuden. Genauso wie er gekommen ist für die Juden, aber die Juden werden ihn zum größten Teil ablehnen. Ja. So, also ein Heide sind wir. Außer du bist jüdisch. So, ein bisschen Jude. So, und Jesus kommt so an den Ort, wo die Heiden sind. Zu den Menschen fängt er an zu dienen und zu predigen über die gute Botschaft, die verhasst sind von Gottes Volk. Die Heiligen damals, die Geistlichen, gemieden haben. Ne? Wo sie auf der Straßenseite gegangen sind und gesagt haben, pff, so, ich werfe doch die Perlen nicht vor die Säue. Oder, ne? Und hier kommt Jesus jetzt und erbarmt sich so ein. Da können wir dankbar sein, dass unser Christus für uns gekommen ist und eine Synagoge ist damals, als der Tempel abgerissen wurde von Nebukadnezar und die Juden ohne festen Gottesdienst waren und so weiter, haben die Juden das eingeführt, so sich zu treffen in bestimmten Orten, um anzubeten, den Gott, um zu lernen, um gelehrt zu werden, um einen Gottesdienst zu haben in irgendeiner Form, so wie es heute halt unter Christen modern ist, einfach ein Gottesdienst. Ne? Ein kleiner Versammlungsort. Und es bedarf, glaube ich, ich habe es jetzt vergessen, sieben oder zehn jüdische Männer und dann konnte man eine Synagoge machen. So. Und da war es üblich, dass halt Wanderprediger auch drin waren oder sonst irgendwie Leute, die in der Stadt waren und lernen konnten. Und die haben von der Schrift vorgelesen und haben dann erklärt, was es bedeutet. Ne? Und so war Jesus hier ein Lehrer. Ne? Und das ist echt krass, weil Jesus ja eigentlich auch kein Gelehrter ist in dem Sinne, sondern einfach ein Zimmermann. Ne? Mit fragwürdigem Hintergrund. Ne? Eine schwanger geborene Jungfrau von Gott. Ne? Und so ist er hier, so ein Unterlehrter. Und er fängt an, von Gott zu erzählen. Und wir werden das jetzt öfters sehen. Lukas betont das sehr in einer Art und Weise, wie man es von den Schriftgelehrten nicht kannte. Mit Autorität, voller Gnade und voller Kraft und voller Geist. Und die Leute sind hin und weg, hören ihn und sagen, Hammer, gepriesen, das ist der Messias, der gekommen ist. Hör dir an, was der zu sagen hat. Ja, und er kam nach Nazareth, hat er gelebt mit Josef, seinem Adoptivvater, und Maria. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge, und er stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, da fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen gute Botschaft zu verkünden. Und er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie den Dienern wieder, setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Ja. Und dann wird er gleich sagen, hat sich jetzt erfüllt, hier bin ich. Ja. Jesus hört hier in der Mitte von dem zweiten Vers von Jesaja 61, glaube ich, bricht er ab. Rollt die Buchrolle zusammen, und gibt sie wieder weiter und fängt an, das zu erklären. Und der erste Teil geht über das erste Kommen des Messias, der zweite Teil dann über das zweite Kommen, das Gericht der Juden und der Heidenvölker, die Christus nicht annehmen als ihr Messias. Und er fängt an und sagt die Zeit, dieses Gnadenjahr, dieses angenehme Jahr des Herrn, ist gekommen, ich bin hier. Und ich bin gesandt, um für die Armen, ich bin gesandt zu den zerbrochenen Herzens, zu den Kranken, ich bin gekommen für die Gefangenen und ich bin gekommen für die Zerschlagenen, für die Gebundenen, für die einfach fertig sind mit der Welt und kaputt. Ich bin gekommen für das Elend, für den letzten Rest, für das Unterste der Untersten. Weißt du, das ist unser Gott. Damals war es so, die Schriftgelehrten und die Pharisäer und auch das Volk, die irgendwie Gott im Herzen hatten, die haben gewartet auf den Messias. 400 Jahre lang und länger. Haben Ausschau gehalten nach den Zeichen, die Gott gegeben hat in den Prophetien. Wie Christus aussehen würde, was passieren wird, wenn er kommt. Und haben erwartet, dass dieser König der Könige kommt, um ihr Reich, das Reich der Juden, aufzubauen. Und die Schriftgelehrten, Pharisäer, die in Gottes Namen geredet haben, so wie wir Christen das eigentlich tun müssten heute, waren total enttäuscht von dem Christus, der wirklich da war. Von dem Messias, der da wirklich gekommen ist, weil sie haben erwartet, dass er kommt und dieses Geistliche ehrt und diese Heiligung und dieses Gutmenschenhafte, treu zu sein, in Gottes Wort Zeit zu verbringen und seinen Namen auszurufen, die Gebote zu halten, die Gesetze, ein Zeichen und Zeugnis zu sein für die Welt und sich nicht zu vermischen mit der Welt. Die Leute haben gewartet und dachten, Jesus kommt, klopft ihn auf die Schulter und sagt du bist ein guter und treuer Knecht. Ja. Damals war der Hass so groß, wie er heute oft bei den Christen ist, leider, auf die Gottlosen oder die nicht nach dem religiösen Konzept irgendwie leben, das damals gelebt wurde, sondern dass sie wirklich die Menschen verachtet haben und geächtet haben. Ja. Die einzigsten, die sie wirklich aufgenommen haben in ihrem Kreis, waren die, die ihre Meinung waren und so ausgesehen haben wie sie und so gedacht und geredet haben. Und das ist eine Riesengefahr, weil das sind die Versuchungen, auch die Satan bringen wollte bei Jesus. Ja. Das ist auch die Gefahr, unter der wir stehen. Denn Christus ist gekommen mit einem neuen Gesetz und hat gesagt, wer dieses Gesetz hält, hält alle Gebote. Und dieses Gebot, das ich euch gebe, das ist ein altes Gebot und nicht neu. Es ist Liebe. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, liebe dich selbst. Mit der Agape-Liebe. Ja. Denn dieses Gebot erfüllt das komplette Gesetz Gottes. Denn wenn du jemanden liebst, so, dann setzt du ihn an erste Stelle vor dir. Dann lügst du und betrügst du ihn nicht, dann stiehlst du nicht, dann suchst du das Wohl des anderen. Ja. Und wenn du liebst, tust du nichts Böses, sondern das Gute und das Wahre. Und dann gab es halt auch Menschen, die das erkannt haben, schon damals, vor Christus seiner Lehre, so wie der reiche Jüngling oder so. Was ist das größte Gebot? Und dann, ne, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber die sind halt in diese Religion gefangen gewesen, haben schon richtig gemeint und gut gemeint, aber trotzdem haben sie es nicht verstanden, was es heißt, zu lieben. Und Gott nachzufolgen. Wurden halt solche Gutmenschen. Ich habe kein besseres Wort dafür. Versucht heute eine Definition zu finden. Ich würde sagen, für mich ist ein Gutmensch jemand, der das Gute für die Schöpfung sucht und Frieden mit der Schöpfung und mit der Natur und mit den Menschen und mit seinem Umfeld und alles, ne? Der das Gute tun will und die Schöpfung zu schätzen weiß, auch in seiner bösen und dunklen Gestalt so. Aber den Schöpfer nicht ehrt. Nicht den Frieden mit dem Schöpfer sucht. Das macht keinen Sinn. Ich meine, man ist dann zwar nett, aber es bringt einem nichts als Schöpfung, Frieden zu schaffen mit der Schöpfung, aber nicht mit dem Schöpfer, weil dann ist man unter Fluch. Und Jesus hat das gelehrt und hat gesagt, das Erste, was passieren muss, ist, dass man persönlich umkehrt, und Frieden macht mit seinem Schöpfer. Und dafür hat Gott uns einen Weg gegeben und dieser eine Weg ist schmal und doch so wunderschön, ja, und so weit und unerfassbar und das ist unser Christus. Wir gehen zu ihm und wir sagen, Herr, ich gehöre jetzt dir, bezahle mit deiner Unschuld. Und er tilgt unseren Schuldschein aus und es ist endlich wieder Frieden mit unserem Schöpfer. Und dann kommt er in unser Herz und fängt an, Wohnung zu nehmen und uns zu verändern und lehrt uns und zeigt und produziert die Liebe. Und auf einmal sind wir fähig und werden fähig gemacht, auch die Schöpfung zu lieben. Mehr und mehr. Und je mehr wir uns in den Schöpfer verlieben und ihn erkennen, desto mehr ist es uns auch möglich, die Schöpfung zu lieben. Egal ob Freund oder Feind. Ja. Ist ein Riesenproblem. Da muss man aufpassen, dass man das nicht vergisst. Es ist vergebene Mühe, wenn man für das Resultat arbeitet. Zuerst kommt Gott, seine Liebe zu ihm. Und die Liebe zu allem anderen kommt danach und das ist herrlich. Das ist verändernd und befreiend. Und Christus ist hier und er sagt so, hey, ich bin gekommen für euch. Die, die ihr abgelehnt seid in der Welt. Ja. Paulus war das, glaube ich, oder Jesus, weiß ich nicht, die gesagt haben, Jesus war das, oder? Ich bin für das Dumme und das Arme das Verachtete gekommen, um den Reichen und Klugen zunichte zu machen, ne? Und zu zeigen, wer ich bin. Er fing an, ihnen zu sagen, Vers 21, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, hä, ist das nicht der Sohn von Josef? Und er sprach zu ihnen, gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Also wie gesagt, in dem einen Jahr wirken Christo jetzt nach der Wüste, wissen wir nicht viel drüber, er hat geheilt und evangelisiert und Dämonen ausgetrieben und so weiter, und es hat sich schon rumgesprochen bis in Nazareth. Und Jesus würde gerne diese Wunder tun, aber es gibt ein Problem hier in Nazareth unter den Menschen, warum er nicht viele Wunder tut und auch nicht viel heilen wird. Vers 23, und er sprach zu ihnen, gewiss werdet ihr das sagen, blablabla. Vers 24, er sprach aber, wahrlich, ich sag euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. Und das stimmt. Ich meine, hier bin ich ein Hirte, ein Pastor, so ein, und erzähle das Evangelium, lehre die Bibel, diene den Menschen, aber komme ich nach Hause zu meiner leiblichen Familie, so dann bin ich das Kind. Ne? Meine Mutter steckt immer noch Geld zu und so. Das wird nie aufhören. Du redest und trotzdem wirst du nicht für voll genommen. Ne? So ein, ist da jemand Fremdes oder so, dann ist da eine ganz andere Atmosphäre. Ne? So ein, ist genauso, wenn ich nach Leipzig komme, in die Chapel zu meinem alten Pastor, der nicht so alt ist, so ein, ne, dann merke ich auch, dass auch da ich nicht so voll und wahrgenommen werde mit dem Gewicht, wie zum Beispiel auf der Pastorenkonferenz, als ich war. Mit fremden Pastoren. Ne. Warum? Na, weil ich durch ihn zum Glauben gekommen bin und er mich gelehrt hat und er auch das immer bleiben wird, so vom, ne, so ein, und Jesus sagt, hey, ihr versperrt euch selber mit eurem Denken und euren Gefühlen mir gegenüber. Deswegen werdet ihr auch nicht viel von Gott hören. So. Und auch nicht viel von Gott sehen. Markus 6, Vers 5, ich lese es schnell vor. Das ist die Stelle, da fahren wir noch ein bisschen mehr und ich würde es gerne lesen, wenn ich es finde. Ja. Über Vers 4. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenige Kranke die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Er konnte kein Wunder tun, das ist Christus. Es gibt ja Christen, die meinen so, wenn du genug Glauben hast, kannst du Wunder überall tun. Das ist Gottes Wille, aber selbst Jesus waren da die Hände gebunden, wenn Unglaube da ist. Es wird auch nichts bringen. Früher, als ich im Glauben gekommen bin, hatte ich so die Hoffnung, Herr, mach große Wunder, dass die Menschen erkennen, dass du noch lebendig bist und wirklich noch der Gleiche bist. Die Menschen hier sehen nur halbherzige Christen und eine halbherzige Lehre, so die im Endeffekt überhaupt nicht aussagt, also nicht mehr Gewicht hat als das, was sie in der Welt hören, sehen keine Kraft von dir, sondern sehen nur diese Kraftlosigkeit durch deine Herde. Die Lehren sind auch nur einfach irgendwelche Phrasen, so die benutzt werden, und genauso viel Gewicht haben wie die Worte Buddhas. Zeig dich mit Kraft. Dass die Deutschen erkennen, so, dass es einen lebendigen Gott gibt, einen Schöpfer, der wirklich Dinge bewegt und tut. So red laut und so wie du bei Jesus bei der Taufe vom Himmel gesprochen hast, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, sodass jeder dich hört. So, und dann hat er mich zur Offenbarung geführt, wo er Riesenwunder tut und auch die Gottlosen zu ihm schreien und sagen, hör auf. Und trotzdem bekehrt sich keiner. Ja. Dann habe ich Jesus sein Leben angeguckt, wie er Wunder tut und sich hingibt und ein Sklave aller ist und dient und das Beste tut für den Menschen, um die Seele Heilung zu bringen. Wie er auf die Menschheit guckt, die ihn noch hassen und ihn ignorieren. Und trotzdem guckt er die Menschen an und sieht die Seelen und sagt, oh, es sind Schafe ohne Hirte. So einsam und vereinsamt. Und sieht die Not von den Menschen und im Endeffekt, als Dank stehen sie alle da auf dem Marktplatz versammelt und schreien, kreuzige ihn. Wir wollen den Mörder haben, nicht diesen Jesus. Ja. Ja. Die Wunder Gottes bringen niemanden zum Glauben. Vielleicht gibt es einzelne Geschichten, die kenne ich auch, so ein paar, wo Menschen zum Glauben gekommen sind durch Prophetien, durch die Präsenz und das hörbare Sprache von Gottessohn oder durch Wunder. Aber das sind Einzelfälle. Selbst wenn ich schaffe, Gott zu beweisen, heißt es nicht, dass die Menschen sich in Scharen bekehren. Das, was Gott fordert, ist Glaube. Ich habe das gemerkt, so ich habe nichts verstanden, aber ich habe geglaubt. So, und dann hat Gott sich bewiesen, Stück für Stück. Und so ist es auch bei uns. Ich kann niemanden zwingen zu glauben. Ich könnte Menschen manipulieren, dass sie glauben oder annehmen für sich, was ich glaube. Aber es wäre ein toter Glaube. Und in Hebräer 11, Vers 6, sagt Paulus, oder wer auch immer Hebräer geschrieben hat. Ist meine Prüfung hin? Hier. Damals. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, also Gott, wohlzugefallen, denn wer zu Gott kommt, ja, der muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und das macht Sinn. Ja. Doch komme ich oft zu Gott in meinen Gebeten und erwarte gar nicht. Oft bin ich in Dunkelheit oder in Sorgen und Ängsten und Nöten oder wieder blind von diesen Begierden oder von der Lust oder von dieser Undankbarkeit, dass ich denke, ich habe zu wenig und brauche in dem Bereich mehr. Und komme zu Gott und schreie und kotze mich da aus. Leg meine ganze Seele offen und meckere Gott an und schreie Gott an so und bin unzufrieden und undankbar und oft gehe ich dann einfach raus so ohne überhaupt erwartet zu haben, dass Gott vielleicht auch was zu sagen hat. Ja. Ist traurig, wenn man ohne Glauben zu Gott kommt und doch kenne ich das. Willst du Gott in deinem Leben erfahren und ihn hören, dann geh zu ihm und erwarte, dass er antwortet. Dann wird er es tun. Die, die ihn suchen, die wird er belohnen. Die, die ihn fragen, so, die werden Antworten kriegen und eine Weisheit, die unseren menschlichen Verstand übersteigt. So. Aber ich muss es glauben. Vers 25, in Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel. Als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe nach Zarpat bei Zidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman, der Syrer. War eine harte Zeit für Israel. Die Herzen waren hart für Gott. Keiner hat Gott gesucht oder nach ihm gefragt oder geglaubt, dass Gott irgendwie da ist. So, jeder hat sein religiöses Plan nur getan, maximal. So, und da war Elisa. Ja. Ein Mann, Elias, ein Mann Gottes, ein Prophet, ein Mann, der wirklich geglaubt hat, Gott ist da und Gott wirkt und Gott tut. Ein Mann, der bereit war, auch den Weg zu gehen, den Gott für ihn hat. Ja, du hast erzählt, so wie hoch dieser Berg war. Wenn Gott sagt, geh mal da hoch. Ja. Ich musste letztens, als ich das Bild gesehen habe, wieder an Mose denken, ne, wo an einer Stelle Gott mehrmals sagt, so, okay, geh hoch zum Berg. Ne, und dann geht Mose hoch. Und dann sagt Gott, wenn er oben ist, so, naja, und jetzt geh wieder runter und erzähl denen das. Und dann geht er wieder runter. Und kaum ist er unten, hat es gesagt, sagt Gott wieder, und jetzt geh wieder hoch. So, und dann geht er wieder hoch und geht er wieder runter. Und das, glaube ich, 4, 5, 6 Mal so ein. Aber das ist ja nicht nur hier Landskrone, was schon nervig wäre, ne? Sondern so ein Riesenberge. Mit Sandalen, also hier mit Flipflops, wenn du es so willst, ja, und ein alter Mann. So ein Aber die Männer gehen, ohne zu jammern. Manchmal sagt zu mir Gott, wenn ich auf der Couch sitze und okay, geh mal runter. Da wartet jemand. Und ich denke so, pff, nö. Echt, ich habe jetzt keine Lust. Weißt du, ich musste dem und dem heute den ganzen Tag zuhören, so und trösten. Mir tut der Kopf weh, ich will keine Menschen mehr sehen. Mir wird übel, Herr. Ich habe eine Allergie, eine Menschenallergie. Ich will jetzt einfach mal an mich denken, Füße hoch und einfach an nichts Wichtiges denken, so, geh runter. Und dann gehe ich runter. Ne? Und dann erlebe ich auch Gott. Manchmal. Ne? Aber Glaube bedeutet halt auch Opfer. Ja. Und manchmal sind die Opfer echt groß, die Gott fordert. Und klar kann man sagen, ja, das ist nur ein raus aus dem Alltag und mal kurz runtergehen, aber in dem Moment ist es mega Opfer. Ne? An anderen Tagen ist es ein Klacks. Da bin ich schon unten, bevor Gott fragt, so ungefähr. Ne? Aber manchmal sind die Opfer, die wir bringen, halt um zu lieben. Und Menschen zu dienen und Gott zu dienen und zu lieben, halt größer. Aber je größer das Opfer ist, desto größer ist auch der Segen, der rauskommt. Im Endeffekt ist es ein Geschenk zu geben. Und Jesus hat uns das gelehrt und hat gesagt, nur wer gibt, der kann empfangen. Wo jemand, der zurückhält und denkt, er muss erstmal an sich denken, der wird im Endeffekt alles verlieren. Du kannst es ja sehen, du kommst und du opferst dich und du gibst und du verzichtest auf dich selbst, damit es jemand anderem besser geht. Im Endeffekt bist du total verändert und reicher. Außer Scheschki, der dann total frustriert ist mit seinen Russen. Aber ansonsten, wenn du gibst und bereit bist, dann fängst du auch mehr als das, was du bereit warst zu geben. Und Jesus fängt an hier und er provoziert. Weil die Nazarener sind ziemlich stolz. Sie kennen ja Gott. Sie kennen sich ja aus in Gottes Wort. Sie sind ja Juden. Das Volk Gottes. Die Kinder Abrahams. Die, für die der Messias kommt, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Aber nicht du, Jesus. Jesus kommt und er fängt an und er erzählt diese Geschichte von diesem Elia, diesem Propheten Gottessohn und im Grunde sagt er, ja, das war ich, wenn du es so willst, bildlich gesehen, für heute. Hier ist ein hartherziges Volk, das Gott nicht zuhören möchte, weil es andere Maßstäbe und Regeln hat, ein anderes Gewicht von Wichtigkeit und Liebe, und gucke, zu wem Gott den Elia geschickt hat und auch mich. Nicht zum Gott und zu Gottes Volk, den auserwählten Volk der Juden, sondern zu den Heiden. Da waren so viele Witwen, da waren so viele Aussätzige, und Kranke, aber Gott hat den Propheten nur zu den Menschen geschickt, die wirklich gefragt haben und gesucht haben und bereit waren, von Gott auch gesegnet zu werden. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie das hörten, und sie standen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus, führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Das kann nicht sein. Wir sind hier die Juden und Gottes Volk. Jesus sagt hier und knallt ins Gesicht, hey, ihr seid blind und ihr hört nicht. Ihr meint Augen zu haben, aber ihr seht nicht. Ihr lehnt mich ab, den Weg, den Gott schenkt, die Liebe und Gnade, die Gott gibt, dann gehe ich zu denen, die mich wollen. Musst du heute einen Römer lesen, wo Paulus halt dann sagt, ich bin voller Schmerzen, voller Trauer über mein Volk. Denn ich würde mich selbst als Opfer geben und die Hölle in Empfang nehmen, wenn ich dadurch mein Volk erretten könnte und ihr Herzen weich machen könnte für Christus. Aber da ihre Herzen so hart sind, hat Gott halt die Heiden jetzt erwählt. Und wenn du weiterliest im Jesaja von der Stelle, die Jesus gelesen hat, dann geht es auch darum, um das zweite Kommen von Christus. Und das wissen wir durch die Offenbarung, dass jetzt die Zeit der Gnade ist für die Heiden, für uns. Jeder darf Jesus empfangen. Jeder darf in diesen Stamm Israel eingepfropft sein, geistlich so. Aber wenn dann Jesus kommt, dann wird er die Herzen noch der Juden aufmachen und sie werden ihren Jesus annehmen und gerettet werden. So, hey, sei froh, die Zeit ist so kostbar und so kurz. Und jetzt ist die Zeit, wo Jesus zu denen kommt, die eigentlich gar nicht berufen waren und doch berufen sind. Ja. Dort lesen, wie er gesagt hat im Johannesevangelium, ich habe euch aus der Welt herausberufen. Und deswegen kennt die Welt euch nicht und deswegen hasst euch auch die Welt. Nicht, weil sie euch hasst, sondern weil sie mich hasst. Ja. Weil ich anders bin. Weil ich auch anders denke und anders ticke. Weil ich nicht von der Welt bin und genauso seid ihr nicht mehr von der Welt. Jesus aber, der ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. An anderer Stelle steht, dass er sagt, ja, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da bin ich dankbar, weil genauso wenig kann heute, egal wer, Christus aufhalten. Man kann auch uns nicht aufhalten, wenn Gott uns schickt zu den Menschen, um zu erzählen, hey, es gibt einen Weg zurück zum Schöpfer im Frieden. Und er kam hinab nach Kapernaum, eine Stadt in Galiläa, und er lehrte sie am Sabbat. Und sie waren betroffen über seine Lehre, denn er redete mit Vollmacht. Und in der Synagoge war ein Mensch, der den Geist eines unreinen Dämon hatte, und er schrie mit lauter Stimme und sprach: Lass ab! Was haben wir denn mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Ja, bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist. Du bist der Heilige Gottes. Und Jesus befahl ihm und sprach: Verstumme und fahr aus von ihm. Da warf ihn der Dämon mitten unter sie und fuhr aus von ihm und tat ihm keinen Schaden. Und ein Entsetzen kam über alle, sie redeten untereinander und sprachen: Was ist denn das für ein Wort, dass er mit Vollmacht und Kraft sogar den unreinen Geist gebietet und sie ausfahren? Und sein Ruf verbreitete sich in alle Orte der umliegenden Gegend. Niemand ist stärker als unser Gott. Und ich bin dankbar, ich brauche mich nicht zu fürchten vor Dämonen oder dunklen Mächten, vor Flüchen oder vor Aberglauben. Ich brauche mich nicht zu fürchten und brauche nicht zu meckern so gegen das Dunkel und das Böse, gegen die Irrlehren und gegen das Weltliche. Wir gehen mit unserem Gott geradeaus und das, was er will, das passiert. Also brauche ich mich auch nicht zu fürchten, so vor Unheil oder vor Leid, vor Krankheit oder vor irgendwas, was passieren kann, wenn ich das und das nicht tue oder das und das tue. Sondern wenn ich ein Mensch bin, der Gott glaubt und Gott vertraut und sagt, du bist allmächtig und allwissend und alles dient mir zum Guten, wer seinen Frieden und seine Ruhe in Gott findet und seine Sicherheit, der braucht sich um nichts zu fürchten. So, weil Gott einfach genau weiß, was passiert und was richtig ist und was gut und wichtig ist. Das größte Problem ist, dass wir Gott nicht vertrauen. Da kannst du noch so reif in Christus sein und noch so stark in deinem Gottsohn und wir werden immer wieder an die Momente kommen, wo das Ich lauter wird. Aber du kannst es sehen, so Menschen, die ihren Frieden und ihre Ruhe bei Gott gefunden haben und die in Christus befunden sind und ihn suchen und auf ihn warten und ihm vertrauen in allem, so die sind zufrieden und die sind ruhig, weil die genau wissen, worum es geht. Wir brauchen uns vor nichts zu fürchten, noch nicht mal vor der dunkelsten Nacht. Wenn Gott das will, dann kann uns ein Dämon vielleicht pieksen oder Satan selbst, aber mehr auch nicht. Ja. Vielleicht lässt es zu, dass er uns versucht oder so, oder dass wir in Versuchungen kommen, wo unser Fleisch rauskommt, wir wieder erkennen, so wer wir wirklich sind. Nämlich nicht die tollen Superhelden, sondern ein Mensch wie jeder andere auch, nur gottlos oder gottesfürchtig. Wo er uns an unsere Grenzen bringt und wir erkennen, oh, wir sind doch nicht so gute Menschen, Aber wir sind trotzdem immer wieder voll in dieser Gnade und dieser guten Nachricht. Deswegen bin ich auch gekommen zu euch Menschen, um euch rauszuführen aus eurer Gefangenschaft, aus eurer Armut, aus eurer Blindheit, um euch sehen zu machen, um euch zu befreien, um euch die Ketten zu lösen und euch eine wahre Freiheit zu schenken, die ihr in der Welt so nicht finden könnt. Eine Freiheit für die Seele. Das ist unser Christus. Genauso wie er gesalbt wurde, so wurden auch wir gesalbt, als wir ihn angenommen haben, von neuem geboren worden. Jetzt, da Christus in uns lebt, und das sollte unsere Rolle jetzt sein in der Welt. So, zu den Armen zu kommen und sie reich zu machen, aber nicht am physischen, sondern am seelischen. So, zu denen zu gehen, die gefangen sind und gebunden durch ihre Laster oder durch ihre Sünde oder durch die Gewalt der Welt oder was auch immer, zu ihnen zu gehen und zu sprechen mit Vollmacht, so ein, hey, da gibt's einen Weg raus aus deiner Gefangenschaft. So, du musst da drin nicht bleiben, sondern es gibt auch einen anderen Weg, so, der weitaus besser ist. Wir sind die, die zu den Blinden geschickt werden, die nicht sehen können, sondern ja, umhertippeln wie alle hier, ob sie nur reich sind und schön oder arm und hässlich. Ja. Wir sind das Licht der Welt, sagt Christus. Und wir sind geschickt in die Dunkelheit, um zu leuchten, wie Sterne in der Finsternis. Wir haben eine Nachricht zu geben, so die viel wertvoller ist als alles Gold dieser Welt. Oder ein Arbeitsplatz oder eine Wohnung oder sonst irgendwas. So. Wir sind gekommen zu den Blinden, um sie zu berühren und zu sagen, jetzt sieh. Und sieh Licht. So. Unser Christus ist alles. Ja. Also lasst uns auch auf unsere Herzen aufpassen, dass wir nicht so hart werden wie Nazarene oder wie die Pharisäer und Schriftgelehrten und denken, ja, an der falschen Stelle bauen. Ja. Im Endeffekt kommt dabei nichts raus. Es ist wie ein Bauer, der aufs Feld geht und Früchte ernten will, aber hat noch nicht gesät. So, das macht überhaupt keinen Sinn. Er sagt, ja, ich habe genug Saat da in meinem Schuppen, das Feld ist bestellt. Die Jahreszeit stimmt, also los, jetzt muss Frucht kommen. Ja. Du musst das Zeug in die Hand nehmen und du musst es auswerfen und du musst warten und Geduld haben. Du musst es begießen, du musst das Unkraut wegnehmen, die Schädlinge wegnehmen, die Steine wegnehmen. Und nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Hingabe kommen auch die guten Früchte, die man dann ernten kann, von denen man nicht nur selbst satt wird, sondern auch andere satt machen kann. Und genauso, dass unser Christus, es reicht nicht nur einfach Christus zu haben und irgendwo in seinem Glauben oder in seinem Schuppen zu haben oder zu Hause oder in seinem christlichen Leben sondern du musst doch das, was er gegeben hat, rausbringen und sichtbar machen und wirken lassen. Was nützt dir all dein Glaube und all deine guten Taten und all dein zu wirken, wenn du es ohne Gott machst? Es bringt dir nichts. Das Einzige, was dabei rauskommt, sind ja diese Formenpresse. So, dass du ein Christ wirst, der seine Fischformen immer mit dabei hat und jeden Menschen da reinpressen will und sagt, nur so ist man gottesfürchtig. Ihr müsst alle so denken und so aussehen und so handeln und reden wie ich. Im Endeffekt heißt es, ich bin Christus. So. Lass uns aufpassen, dass unsere Herzen nicht an den Falschen bauen und dass unser Ort der Begegnung wirklich auch Christus ist. So. Herr, dir können wir vertrauen und dir können wir glauben. Und ich danke, dass du uns erreicht hast, dass du uns überhaupt erreichen wolltest und dass du uns hältst. Ja. Bitte mach uns zu einem Sprachrohr und gib uns diese Liebe für unsere Nächsten, die wir auch brauchen, um überhaupt bereit zu sein und zu investieren und Licht sein zu wollen auch. Ja, du bist für die Armen und für die Blinden, für die Hässlichen gekommen, für die Gefangenen, die sich selber nicht mehr kontrollieren können und die fertig sind mit dem Leben und alles durch haben, so ein, ja, wo auch nicht mehr viel Hoffnung ist. Für die Unzüchtigen, für die, die voller Rausch sind und sonst irgendwas und sich einfach nicht festigen können. Ja. Die, die die Welt abschreibt, das sind die, zu denen du gegangen bist und immer noch gehst. Und ja, ich danke dir dafür, sonst mich hätte niemand erreichen können damals. Und ich danke, dass du mich wolltest, mich gewaschen hast, dass du meine Seele heilst, die Wunden schließt, du da was machst, was wirklich gut ist, was wirklich Sinn macht. Danke auch, dass du mich von meiner falschen Gutmenschhaftigkeit so befreit hast, die im Endeffekt nur Eitelkeit war und mir gedient hat. Und ich danke, dass du jetzt wirklich gute Sachen tust. Ja, danke, dass wir nicht toll sein müssen, um überhaupt von dir angenommen zu werden, sondern dass du es genau andersrum machst. Ja, du bist ein wunderbarer Gott. Und zu dir will ich ausschreien mein Leben lang. Ja. Amen.